Zwei Filter, zwei Mikrofone. Willkommen bei Mitten im Lärm, eurem Podcast zwischen Spielplatz, Bühne und Bullshit. Bullshit. Mein Name ist Lukas.
Und ich bin Manu.
Du hast deinen Einstieg verpasst, aber ihr müsst wissen, Manu hat gerade noch ganz wild am Laptop getippt, weil er, glaube ich, seine Folge gerade noch vorbereitet. Hatte ich ja schon ein paar Mal beschrieben.
Ja, spontan wie immer. Ja. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, Luke, du bist ja bei uns für komplett die ganze Technik verantwortlich, wofür ich sehr dankbar bin. Und Luke hat mir ein absolut neues, gigantisch cooles Mic mitgebracht. Und ich muss mich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt kein Handheld, sondern wirklich so ein feststehendes Mikro habe und mich da immer ein bisschen vorbeugen muss. Aber auf jeden Fall schon mal auch an der Stelle vielen, vielen Dank.
Ja. Es war quasi eine vorbeugende Maßnahme von mir.
Es wäre jetzt cool, wenn wir, einen externen Sponsor, vielen Dank für, aber du bist mein Sponsor sozusagen. Danke, Luke.
Sehr gerne. Ich muss mich da auch noch bei einer weiteren Person bedanken, aber ich weiß noch nicht, ob ich den nennen darf. Deswegen, aber wir verschieben das auf die nächste Folge. Bis dahin habe ich es geklärt. Zur Zustandsbeschreibung, das muss ich übrigens mal wieder machen. Ich habe doch in den letzten oder in den Anfangsfolgen immer auch so ein bisschen was gesagt über die optische Erscheinung von dir. So. Mhm. Und Manu sieht natürlich heute auch wieder blendend aus, die Frisur sitzt, aber das habe ich dir noch nicht gesagt, weil ich dachte, ich warte jetzt, bis der Podcast beginnt. Nee, ein Haar gespannt. Hängt dir in die Stirn. Ein Haar.
Jetzt so, besser?
Schade. So, ah. Da ist es wieder. So. Ein Haar, warte mal, ich fotografiere es nachher ab. Nur das Haar und das knallen wir dann in die Story. So machen wir das. Ja, aber Manu, wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Mir ist im Gegensatz zum Luke, glaube ich, relativ angenehm frisch. Luke sitzt im Pulli heute nämlich bei sich wir haben schon festgestellt, ob er sich jetzt nochmal irgendwie umzieht, aber haben gesagt, wir legen einfach los. Und apropos Haare, ich habe eine Sache, die ich dich sowieso mal fragen wollte, weil deine Haare sind ja immer sehr akkurat, adrett, immer alle Haare haben den gleichen Abstand. Und ich wollte jetzt mal fragen, wie deine Haarroutine aussieht. Um so ein bisschen zu beschreiben, wohin ich will. Ich zum Beispiel, ich habe meistens morgens nach dem Duschen oder so, dann halt meine Haare nass. Die sind so halb feucht noch. Ich hau mir irgendwas in, also
genau, Wachs ich muss
in die
kurz reingrätschen. Mit Haarroutine meinst du die Pflege oder
morgens, wie du sie machst,
die Frisur entsteht?
Wie du sie machst. Okay, so. Ja, machst du sie mit dem Kamm, Föhn und Kamm, keine Ahnung. Da gibt es ja die verschiedensten Strategien, sag ich mal.
Okay, aber erzähl du machst sie nass.
Ich mach sie nass, wart, bis sie ein bisschen trockener sind, hau mir was rein, streich da einmal durch, fahr gegebenenfalls noch mit dem Kamm nach und dann, das war's.
Ja.
Also ich brauche so ungefähr 3 bis 4 Minuten, würde ich behaupten. Wie sieht's bei dir aus?
Genau, die Dauer ist bei mir ähnlich.
Und kein Föhn.
Richtig, mache ich auch genauso. Also ich mache auch die Haare nass, weil das hast du, glaube ich, auch das Problem. Also meine Haare sind relativ dick, so, und die haben relativ viele Locken drin und Wirbel. Das heißt, wenn man die nass macht, lockert man da erstmal alles auf, sodass man überhaupt mit den Haaren arbeiten kann. Dann nehme ich so ein bisschen Haargel. Ich bin wieder zurück seit 1-2 Jahren beim guten alten Haargel. Ne, eine Zeit lang hatten wir immer so eine Creme oder einen Wachs benutzt. Mhm. Jetzt bin ich wieder beim Haargel. Dann streiche ich das so rein und dann nehme ich tatsächlich einen Kamm. Kämm mir vom Scheitel rüber, ja, dass das alles akkurat sitzt. Vorne dann so ein bisschen nach oben, dass es halt so ein bisschen so eine Welle vorne ist. Weil, das hat aber gar keine optischen Gründe. Also eigentlich finde ich es mit Wachs und nicht ganz so akkurat besser und schöner. Aber ich habe einfach keine Lust mehr, dass die Frisur sich den ganzen Tag verändert. Weil ich habe ja gerade beschrieben, meine Haare sind relativ dick, viele Locken drin, viele Wirbel. Und wenn ich die immer nur mit Wachs gemacht habe, haben die sich halt im Laufe des Tages immer so ein bisschen
verabschiedet,
ja. Und deswegen mache ich das mit Gel und Kamm.
Ah, ja,
das Gel trocknet und dann bleibt diese Frisur wirklich den ganzen Tag so. Also eigentlich ihren Bequemlichkeitsgrund. Ne? Aber schön.
Ja? Cool. Haben wir über unsere Haarmach-Routine geredet.
Wenn wir bei Routinen sind, was überhaupt nicht routiniert oder was, wo überhaupt keine Routinen stattfinden, ist ja so das Thema Kinder, Familie, zumindest bei uns nicht, ne? Da passiert immer was Neues. Deswegen sind wir schon bei Rubrik Nummer 1, was ging die Woche und das Ganze in Eltern-Edition-Style. Fang mal an, was war denn los?
Der ganz normale Wahnsinn. Kleine hat ihre ersten Zähnchen jetzt, dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt. Ich meine, das sind ja immer so brutal viele Gründe, scheiß Nächte zu haben, wo man gar nicht weiß, woher kommt's jetzt. Aber wir, vor allem meine Frau, haben die letzte Woche schon echt extrem drunter gelitten, muss ich sagen. Und ich habe mir einfach mal wieder vor Augen geführt, wie krass das sich eigentlich auf all deine Lebensumstände sozusagen auswirkt, das Thema Schlaf. Ich fand auch, ich habe viele hier bei der Arbeit auch kennengelernt und ich hatte direkt so einen Connect zu denen beim ersten Kind, wenn man sich über schlechten Schlaf unterhalten konnte, weil wir damals echt damit gestruggelt haben. Und es war dann für mich so authentisch und er kann mich nachvollziehen, weil es so ein großer Pain ist. Die zweite, ja, verwöhnt uns da eher, aber halt auch noch alles in realistischen Formen. Und jetzt so eine, zwei Wochen, die dann wirklich richtig wieder reinscheißen, das merkt man halt schon, dass sich das so Grundstimmung, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, keine Ahnung, du bist total verpeilt, machst den Kühlschrank auf, denkst, was wollte ich jetzt rausholen, bis dir einfällt, das ist die Milch. Also diese Dimension Schlaf finde ich brutal groß im Leben, wird oftmals vergessen, gerade wenn man jünger ist. Und ich habe mal gelesen, deswegen auch dann die Frage an dich, dass Eltern erst wieder so gut schlafen von der Qualität her, wie vor der Geburt eines Kindes, nach 6 Jahren. Und zwischendrin ist halt immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, unsere Große, die ruft schon auch mal in der Nacht kurz rüber oder kommt dann zu uns noch und man hat natürlich ganz viel Bewegung und ja, jetzt nicht unbedingt immer 6, 7 oder sogar 8 Stunden am Stück, sondern sehr, sehr fragmentiert. Und da natürlich direkt die Frage an dich, wie läuft's bei euch? Hast du irgendwie ein Zaubermittel oder sowas? Ich muss dir ehrlich sagen, ich trinke 2 große Tassen Kaffee dann morgens und bin leider Gottes auch wieder dazu übergewandert, zum Beispiel ein süßes Frühstück mir dann zu gönnen, weil ich den Eindruck habe, ich brauche das, so schnelle Energien, weißt du, ein Marmeladenbrot und 2 große Tassen Kaffee, sehr okay. Ungesund, aber in dem Moment brauche ich es. Wie ist es bei euch, bei dir?
Boah. Ich glaube tatsächlich, so blöd es klingt, aber ich glaube, das Zaubermittel dagegen ist einfach getrennt schlafen. Also örtlich getrennt. Ist bei uns so, ich schlafe aktuell meistens auf der Couch und habe dadurch auch den angenehmeren Schlaf, glaube ich, weil die Jenny das sehr, sehr viel übernimmt. Was dann halt ich meistens übernehme, ist dann so das Wochenende morgens, dass ich halt samstags und sonntags in der Regel, manchmal bin ich ja dann auch unterwegs, schaue, dass ich da ja, dann halt früh übernehme, dass sie dann halt auch nochmal entspannen kann. Das versuche ich, aber das ist nicht immer so einfach. Jenny kriegt es, glaube ich, so hin, dass sie sich nochmal irgendwie vormittags, wenn der Kleine dann schläft und der Große im Kindergarten ist, nochmal ihre Zeit gönnt. Und bei mir ist es so, also ich mache diese Nächte natürlich auch immer wieder mit und ich schlafe jetzt auch nicht nur auf der Couch. Ich habe so ein bisschen das Glück, glaube ich, über diese vielen Jahre Auftritte, dass ich es gewohnt bin, dass ich auch mal nachts einfach nur 2 oder 3 Stunden schlafe. Also das ist einfach ganz normal. Das kommt ja auch heute noch vor, ohne den Einfluss der Kinder. Also ich war jetzt letzte Woche, hatten wir auch einen Auftritt und dann war ich halt um 6 Uhr daheim, also morgens. Mhm. Und dann kannst du biologisch, glaube ich, auch gar nicht mehr länger als 9 oder 10 schlafen. Zumindest geht es bei mir nicht. Mhm. Und dadurch habe ich, glaube ich, vermute ich, das Glück, dass mir so 1, 2 Nächte, in denen ich nur 2, 3 Stunden schlafe, nichts machen. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Über einen langen Zeitraum immer wieder Schlafprobleme zu haben oder halt zu wenig Schlaf zu haben, das ist richtig blöd und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass die Jenny mir da zumindest unter der Woche, wenn ich halt arbeiten muss, sehr, sehr viel abnimmt. Also deswegen auch danke an dieser Stelle. Aber ging noch was anderes? Also das sind jetzt sozusagen die schweren Themen. Und ich bin auch immer so ein bisschen, oder du kennst mich ja, ich will mich da gar nicht immer so beschweren, weil das ja allen anderen auch so geht und wahrscheinlich auch ganz viele gerade von uns denken, ja so, willkommen im Leben. Ne? Deswegen tue ich mich da immer schwer. Gab es denn aber irgendwas Schönes noch von dir irgendwie in Bezug auf Kids und die letzte Woche?
Definitiv. Die andere Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Freunde, Familie. Wir haben gestern relativ spontan eigentlich einen Ausflug gemacht hier in der Gegend. Wer es kennt, das Hörnle in, jetzt muss ich überlegen, Brackenheim gehört es, glaube ich, dazu. Und ist halt einfach ein cooler Place. Du bist halt hier relativ weit oben und hast eine coole Aussicht, direkt aber auch am Wald. Und wir haben relativ spontan dann über einen Freundeskreis dann einen Tisch reserviert mit über 20 Leuten, die dann direkt am Start waren. Und ich fand es gestern wieder so schön auch zu sehen, dass das wirklich so eine Einheit auch zwischen Eltern und Kindern ist. Also jeder guckt mal nach dem anderen, jeder vertraut dem anderen. Und das fand ich so ein Status oder so ein Zustand eher, den ich brutal genieße und der mir gestern wirklich so mal wieder mal total klar geworden ist, vor Augen geführt zu bekommen. Und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht, wie es bei euch, bei dir ist, ob ihr da auch welche im näheren Bekannten, Freundeskreis habt, wo ihr sagt, ja, das ist wirklich da auch schon so wie so ein eingespieltes Team mit Kids und da kannst du den Großen auch mal einfach, ohne dir irgendwie großartig Gedanken zu machen, dass er sich da unwohl fühlt,
ja,
auch mal alleine mitgehen lassen.
Haben wir auch. Ich glaube, auch ohne das geht's gar nicht. Oder natürlich geht's, aber ich glaube, dadurch hast du ja auch erst diesen wirklichen Zusatz an Lebensqualität, finde ich. Ne? Also natürlich hast du den auch mit deinen Kindern, ne? Also wenn du mit den Kindern alleine bist, aber das wissen wir ja alle. Es ist natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Verantwortung, weil du ja keine Minute hast, in der du irgendwie mal ja, dich auf dich oder auf irgendein Gespräch konzentrieren kannst. Und das ist schon der Vorteil, wenn du mit Freunden dann zusammen bist, die auch Kinder haben, dann können sich auf der einen Seite die Kinder miteinander beschäftigen, miteinander spielen. Oder wie du sagst, ja, man schaut dann halt auch mal nach 4 Kindern oder nach 5 Kindern. Auf der anderen Seite hat man aber dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde, in der man, ja, einfach nur Gespräche führen kann und vielleicht jetzt weniger in diesem Verantwortungsding gefangen ist. Also gebt dir total recht. Ich kann dir auch gleich sagen, was sozusagen mein Part der Eltern Edition ist. Ich wollte noch mal ganz kurz über den Urlaub erzählen, weil wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, haben wir doch über den perfekten Urlaub gesprochen.
Mhm.
Weißt du es noch?
Ja.
Und dann habe ich mich so selbst reden hören, als ich meinen perfekten Urlaub beschrieben habe. Und dann dachte ich mir, ja komm, mach das doch mal. Also ich habe ja du hast ja, glaube ich, gefragt, so was brauchst du,
ja,
damit der Urlaub perfekt ist. Und dann habe ich so ein bisschen wirklich so nach dem Credo dann den Urlaub umgesetzt. Ja, und wir waren jetzt am Gardasee, ich mache die Kurzform, wir waren am Gardasee, war wirklich fantastisch, super Wetter. Mit dem Auto angereist, war überhaupt kein Stress, auch mit den Kindern überhaupt nicht. Wir mussten 1-2 Pausen machen, ist ja ganz normal, aber in Summe war das wirklich grandios. Der Gardasee sah fantastisch aus, es gab fantastisches Essen. Die Atmosphäre dort war super, ja. Also einfach so auch die Mischung, natürlich viele deutsche Urlauber dort, aber natürlich auch Italiener, sehr internationales Publikum, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, waren sehr entspannende Tage. Das einzige Manko war, dass es nur 3 Nächte waren, ja, weil wir dann am Wochenende auf eine Hochzeit mussten und deswegen nicht länger bleiben konnten, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, also Gardasee, und ich glaube, du willst ja auch noch irgendwann hin. Nächstes Jahr, glaube ich.
Das steht schon fest. Also, ja, das ist tatsächlich auch so ein Thema, was du irgendwie 1,5 Jahre vorher buchen musst. Aber genau.
Ja.
Ich bin auch echt sehr gespannt und voller Vorfreude drauf.
War wirklich top. Und ich weiß, es liegt jetzt wahrscheinlich nicht explizit an der Region dort oder am Gardasee, aber wir hatten dann auch noch einen Pool in diesem Hotel. Und normalerweise ist ein Pool für mich halt ein Pool. So, springst du rein, dann ist sie nicht mehr so warm, dann gehst du wieder raus.
Jetzt bin ich gespannt, was
aber
kommt.
In dem Fall, also ich muss das wirklich erwähnen, der Pool hatte fantastisches Wasser. Also du bist in das Wasser rein, das war glasklar. Also das ist ja sowieso das Poolwasser. Aber Das hat nicht nach Chlor gerochen.
Ah,
so.
Ja,
es wichtig. War sehr weich. Mhm. Ne? Also du bist da rein und hast dich einfach wohl gefühlt. Er hatte die perfekte Temperatur. Perfekt. Was ist für dich die perfekte Pool- oder Wassertemperatur? Jetzt Urlaub draußen 30 Grad. So, welche Temperatur? Jetzt, du musst keine Zahlen nennen, aber so vom Anfühlen her.
Muss schon kurz erfrischend sein, aber ich muss auch lang drin bleiben können, ohne dass ich halt irgendwie...
Genau, also ich finde,
du musst
reingehen und so kurz den Moment haben, so ja. Wenn es auch so in Richtung Bauchregion und höher ja. geht. Ne? Oh, jetzt wird es aber ein bisschen frisch. Aber wenn du dann reingehst und dich kurz bewegst, muss die Kälte schon weg sein.
Ja.
Ne? Und dann muss sie aber noch so lange anhalten, dass du schon so 10, 15 Minuten dich im Wasser bewegen kannst, ohne dass du denkst, boah, jetzt ist aber langsam ein bisschen weniger frisch, jetzt wird es unangenehm. Ne? Also so...
Ja, ja.
Und genauso war dieser Pool. Stark. Also war einfach herrlich. So, das zu unserem Urlaub.
Es sind dann doch oft die Kleinigkeiten, hä?
Natürlich. Und vor allem, es sind doch im Leben ganz oft die Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten, die halt sehr, sehr selten in der Kleinigkeit besonders sind. Weißt du, was ich meine? Also so ein Pool ist ja in 95% der Fälle immer gleich. So irgendwelche Poolfreaks, die daheim jetzt auch einen Pool gebaut haben und sich damit 3 Jahre auseinandergesetzt haben, die schlagen jetzt die Hände um den Kopf zu sagen, Luke, wie kannst du das sagen? Aber für mich ist ein Pool eigentlich im Urlaub fast immer gleich. Das ist doch immer das Gleiche. So, und ob ich jetzt im Freibad bei uns hier oder im Hallenbad in Heilbronn oder im Pool in Spanien, ob ich da reinspringe, eigentlich ist es doch immer gleich.
Ja. So.
Und wenn dann aber ein Pool kommt, der halt irgendwie anders und besser ist, das sind doch die entscheidenden Dinge.
So. Ja, aber auch schön, also sehr aufmerksam wiederum von dir, dass dir sowas direkt auffällt und du die Unterschiede dann auch festmachen kannst. Stark.
So eine Brezel schmeckt fast immer gleich, aber jeder weiß doch, kennt doch irgendeinen Bäcker, der so richtig gute Brezeln hat.
Ja.
Ne? Das ist genau deshalb, weil die halt sehr oft gleich sind und wenn dann einer kommt und das richtig gut kann,
da sticht's hervor.
Genau.
Wie bei Pizza.
Ja.
Guck mal, du kannst auch bei jedem Lieferservice eine Pizza bestellen und du wirst die essen so, also in 90% der Fällen, aber dann kommt jede 10. Pizzeria, gerade bei Lieferdiensten, die heraussticht und wo du denkst, boah, das ist eine Pizza.
Genau, die schmeckt jetzt mal nicht nach Tiefkühlpizza, sondern die kann richtig was.
Ja.
Total. Manu, lass uns übergehen zur nächsten Rubrik. Ich habe diese Woche und auch die letzten Wochen tatsächlich auffällig viel Musik gehört. Und deswegen freut es mich jetzt, dass wir zum Track der Woche kommen. Aber ich lasse dir mal den Vortritt. Was war denn in dieser Woche ein Lied, das dir in Erinnerung geblieben ist oder ja, Eindruck erweckt hat bei dir?
Ich habe wieder viele, eigentlich, die ich so sehr oft gehört habe. Aber was wirklich herausgestochen ist, war Stay Scheming von Rick Ross, Drake und French Montana. Ist schon ein paar Tage her eigentlich, seit das released wurde. Er ist eher so ein bisschen ein düsterer, aber echt cooler Hip-Hop-Sound. Hat mich wieder voll gecatcht, so ein bisschen auch an meine Jugend erinnert, wo man halt viel unterwegs war und sowas. Und ich finde, die Energie von dem Lied ist brutal, wenn du die zum Beispiel im Auto, wenn es halt jetzt, ist es ja leider morgens und wahrscheinlich auch bald schon wieder abends dunkel, wenn du zur Arbeit fährst, beziehungsweise nach Hause kommst, aber das so im Auto, das gibt dir halt einfach nochmal Energie und die brauche ich gerade vor allem wegen der kurzen Nächte.
Ja, genau.
Ganz simple, aber
alles, was über den Tag verteilt wach macht, ist gut für dich.
Absolut. Ja. Vor allem am Start. Und wenn ich dann nach Hause komme.
Oh Gott, geil. Ja, cool.
Wie sieht's bei dir aus?
Kommt natürlich in die Playlist. Und was mir aufgefallen ist, deine Songs haben tendenziell auch immer sehr viele Interpreten, ne? Weil das halt oft Features sind oder solche, wie nennt man das, solche Vereinigungen im Hip-Hop und so. Features,
ja, das stimmt schon.
Ja, es gibt doch auch so wie Akro Berlin oder so früher. Also diese Vereinigung.
Echt, aber ist es
so? Gruppierung.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Sehr viele. Ja, und zwar, ich habe, weswegen ich drauf komme, ist, mein Song diese Woche hat 8 Autoren, die genannt werden, wenn es um dieses Lied geht. Also 8 Personen haben dieses Lied geschrieben.
Auch schon auf, also Spotify steht dann dein Lied.
Nee, der Interpret ist nur einer, aber die Autoren sind 8. Oder halt alle, die quasi berechtigt sagen können, ich habe bei diesem Lied mitgewirkt, weil ich dachte mir...
Wie beschäftigt man sich so?
Ja, jetzt pass auf, pass auf. Ich dachte mir, weil ich jetzt vor kurzem auf einer Party war und dann ich auch wieder festgestellt habe, Manu, ja, wie, also es gibt ja immer so zwei Arten. So. Das eine sind die, die probieren in unserem Alter halt zur heutigen Musikparty zu machen, oder dann gibt es ja auch so Evergreens, auf die sich alle mal geeinigt haben, da ist es egal, wie alt du bist.
Ja.
Ja, aber dann gibt's so zwei Arten. Die einen versuchen halt so irgendwie mit neuen Sachen Party zu machen oder aktuellen Malle-Songs und so. Mhm. Und die anderen so aus unserer Sturm- und Drang-Zeit. Ja? Mhm. Und dann steht er immer so im Raum, ja, wir sind Kids der 90er, weil wir halt in den 90ern geboren sind. Das ist ja aber eigentlich ein Trugschluss, denn wir haben ja eigentlich nie zu 90er-Musik Party gemacht. Party gemacht haben wir zu 2000er Musik. Deswegen habe ich mir vorgenommen, hier in diesem Podcast mal so ein bisschen mehr die 2000er zu präsentieren. Ja.
Spannungsbogen aufgebaut.
Jetzt. Genau, aber ja, ich erzähle noch viel mehr, weil das ist einfach, heute habe ich viel Input in dem Thema. Nee, also ich mache es erstmal kurz. Mein Song ist von Kid Rock, All Summer Long.
Okay.
So, und jetzt pass auf.
Ja,
Evergreen. Der ist mir letzt wieder so irgendwie untergelaufen, ich weiß gar nicht wie. Dachte ich, hey, das war einfach stabiler Song und das Video dazu, er irgendwie auf dem Motorboot, oberkörperfrei und so das Leben genießen.
Ja,
so.
Freiheitsgefühl pur.
Total. Kam auch noch, weiß ich genau, der Song heißt All Summer Long und der kam auch noch in irgendeinem Sommer raus, muss man recherchieren, wo ich wirklich sehr lange frei hatte, also entweder nach irgendeiner Schule oder vom Studium oder wie auch immer. War einfach eine coole Zeit, aber ich blicke ja auch immer ganz gern aus musikalischer Sicht mal drauf und die Nerds unter euch wissen das, All Summer Long ist ja eigentlich eine Anlehnung an Sweet Home Alabama.
Mhm.
So, da ist das Riff drin, die Akkordfolge ist genau gleich. Und jetzt dachte ich immer, der hat halt so dieses Sweet Alabama genommen und hat dann das so abgeändert, damit es zu seinem Song wird, All Summer Long. Und was ich aber nicht wusste, und jetzt komme ich zu den 8 Autoren, All Summer Long ist ein Mashup aus Sweet Home Alabama und jetzt kommt's, und dem Song Werewolves of London.
Noch nie gehört.
Das fängt genau gleich an. Also dieses diese Klaviermusik am Anfang ist Werewolves of London.
Okay.
Und der hat es einfach, Kid Rock hat die beiden Songs zusammengepackt oder irgendein anderer und hat es ihm präsentiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Kid Rock dann seinen eigenen Text, seine eigene Melodie da drauf gepackt und so entstand ein dritter Song. Also wenn du so, wenn du so willst, hatten irgendwie Werewolves of London und Sweet Home Alabama Verkehr miteinander und als Kind kam All Summer Long dabei raus. Weißt du, wie ich meine?
Crazy.
So, ich finde es halt irgendwie immer so witzig, wie so Songs entstehen und deswegen ist es mein Track der Woche. Weil es eine lange Story, aber ich wollte einfach noch so ein bisschen Input mit dazugeben, weil ich es sehr interessant finde. Ich dachte immer, der Song kam nur aus aus Sweet Home Alabama, aber der viel wesentlichere Teil ist Werewolves of London. Also gern mal reinhören.
Sehr cool. Da kommen auch viele Erinnerungen hoch. Danke dafür. Packen wir auch in unsere Playlist. 2000er. Spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tracks, weil den werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Aber Luke, genug davon. Lass uns zur nächsten Rubrik übergehen. Und zwar Rubrik 4. Fußball und Straßenrand.
Sogar Fußballplatz und Straßenrand. Und eigentlich muss man jetzt ja eher sagen, Basketballplatz und Straßenrand. Deswegen, Manu, ich muss dir als allererstes mal ein Lob aussprechen. In der letzten Folge hast du zum ersten Mal hier das Thema Basketball-EM aufgemacht. War vielleicht auch ein bisschen irritierend. Die Folge kam ein bisschen zeitlich versetzt, ja, beim letzten Mal. Und da waren wir zu dem Zeitpunkt gerade im Viertelfinale mit der deutschen Mannschaft. War das, ist das richtig? Als die Folge aufgenommen wurde? Letztes Mal im Podcast hast du doch gesprochen von...
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die Hauptgruppe war sogar zuerst vorbei oder wurde sogar schon... Sind schon ein paar Favoriten rausgekegelt worden? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen.
Jedenfalls lief das Turnier noch so.
Ja.
Und da hat Manu schon... Und auch nicht in der Phase, wo jetzt schon die ganze Presse drauf springt und sieht, hey, da ist jetzt gerade irgendwie was am Entstehen. Da können wir jetzt eine Schlagzeile draus machen. Und da hat Manu schon in der letzten Folge ja gesagt... hey, Basketball-EM, lass mal drüber sprechen. Und ich hatte noch so mit einer leichten Arroganz als Fußballfanatiker, ja, Basketball ist schön, aber so eigentlich interessiere ich mich nicht dafür. So, und heute haben wir jetzt den Status, dass wir Basketball-Europameister sind. Liegt es zwar auch schon wieder eine kleine Zeit zurück, Aber ich möchte nochmal mit dir drüber sprechen. Manu, diese Mannschaft hat das Land ja schon ein bisschen euphorisiert, zumindest in meinem Freundeskreis. Hat vor diesem Finale jeder gesagt, ey, ich guck das, und die WhatsApp-Gruppen liefen heiß während dem Spiel. Und es würde mich mal interessieren, vielleicht auch mit einem kleinen Blick auf den Fußballbereich, wo wir ja gerade nicht so erfolgreich sind. Was ist denn deiner Meinung nach die Analyse des Erfolgs, oder wie kam es dazu, dass die deutsche Mannschaft das Turnier gewonnen hat? Ich habe nur einen ganz kleinen Take danach noch zu Dennis Schröder, aber alles andere musst du als Experte erklären.
Sehr gerne. Ich habe tatsächlich auch sehr viel jetzt über die Eurobaskets mit Freunden gesprochen, die viel oder wenig mit Basketball am Hut haben. Es gab auch tatsächlich Stimmen, die gesagt haben, ey, obwohl ich eigentlich absoluter NBA-Fan bin, ziehe ich mir das nicht rein, weil es mich so von der Qualität her nicht interessiert. Ich fand die Endrunde ja mega spannend und auch echt super schön anzuschauen. Also von den eindeutigen Siegen, das vielleicht am Anfang auch niemand gedacht hätte, von der Türkei gegen Griechenland im Halbfinale, die absolut chancenlos waren, bis hin dann zu echt knappen Kisten gegen Slowenien, was ja dann auch so ein bisschen wieder ein Aufschrei war. Viele haben sich über die Referees beschwert. Alles, was ein gutes Turnier eigentlich so mit sich bringt.
Ja.
So ein paar Sachen zum Diskutieren, und dann das Finale war wie aus einem Hollywood-Drehbuch geschrieben.
Total.
Die Türken sind ja direkt phänomenal gute Mannschaft. Ich würde mal sagen, deren MVP, den Sengün, da reingekommen. Der hat im One-on-One den deutschen Verteidigung echt teilweise keine Chance gelassen.
Aber da mal gleich reingefragt, weil du hast ja letztes Mal schon gesagt, ey Luke, wir sind richtig erfolgreich im Basketball und so. Und für mich war das ja schon so,
ja
stimmt, ey krass, ja, wir sind ja Weltmeister und so. Und jetzt hast du auch wieder, ja, wir haben ein bisschen gespielt und dann waren wir im Finale. So,
ja.
Das ist ja irgendwie mittlerweile selbstverständlich fast schon im Basketball. Warum ist das so? Warum?
Dazu komme ich, und ich finde zum Beispiel eine Sache, die ich schon vor der WM, und dann auch nach der WM richtig geil fand, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Franz Wagner, also die Superstars aus der NBA, einen Dennis Schröder fragen würdest, dann würden die dir wahrscheinlich auch das sagen, was ich dir jetzt sage, nämlich dieser Teamzusammenhalt. Ein Franz Wagner hat, glaube ich, auch in Postmatch-Interviews gesagt, sein Bruder ist der Experte gewesen, weil der verletzt zu Hause war. Übrigens, für alle Basketballbegeisterten kann ich auch die Dokumentation oder Reportage über die zwei Brüder, Wagner Brothers, sehr empfehlen.
Ach, deswegen stand da nur Franz auf seinem Rücken.
Moritz. Genau, der ist
ja, Franz und Moritz. Der gespielt hat im Finale, war Franz?
Genau, der ist Franz Wagner, und es gibt den Mo Wagner.
Jetzt. Und ich als Idiot habe das nicht gecheckt, wer ist Wagner so, weil ich habe auf dem Trikot immer nur gelesen Franz und dachte halt, der heißt Franz,
das ist
wie
halt
Mike Franz oder so.
Ja.
Ah, okay, danke für die Erklärung.
Gibt auch noch die Da Silva Brothers, also es gibt ein paar Brüder-Duos, die echt erfolgreich sind. Naja, nichts, also um jetzt nicht zu lange um den heißen Brei zu reden, alle sagen dir immer wieder, wie geil dieses Teamgefüge ist. Die verstehen sich anscheinend brutal gut zusammen. Alle freuen sich immer, haben voll Bock, zur Nationalmannschaft zu kommen. Es ist wirklich so ein familiärer Austausch. Es wird viel gelacht, so ein bisschen mal den anderen auch auf die Schippe genommen, und man kann Klartext reden. Mhm. Es gab auch schon bei der Weltmeisterschaft damals eine Szene, wo Dennis Schröder, glaube ich, den Daniel Theiss komplett angefahren hat, so. Raff dich jetzt mal. Mhm. Und dann hat er auch nach dem Spiel damals schon gesagt, ja, aber guck mal, danach haben wir wieder brutal gut zusammengespielt, weil wir das halt können. Wir können ehrlich miteinander sein, wir können lachen miteinander, und wir sind eine Mannschaft.
Aber wenn du jetzt wahrscheinlich die Fußballer fragen würdest, Nationalmannschaft, seid ihr ein starkes Team und könnt ihr auch lachen miteinander und so weiter, würden die ja wahrscheinlich auch sagen, ja, wir sind auch ein brutal gutes Team und wir sind auch...
Ja, aber ich finde... Ja, aber ich glaube wirklich... Also
ist der Qualitätsunterschied einfach? Also ich frag deswegen so blöd, weil ich mich überhaupt nicht auskenne.
Nee.
Also sind die deutschen Basketballer auch einfach qualitativ die Besten und halt deswegen immer wieder in Finals, in so großen Turnieren, weil sie einfach besser sind als jetzt, keine Ahnung, die Franzosen, Engländer, wie auch immer?
Meiner Meinung nach Nicht, nein. Es gibt ja so Superstars, wie zum Beispiel Luka Doncic, der brutale Stats geliefert hat. Ja. Es gibt dann, wie gesagt, einen Sengün oder andere, wie ein Giannis Antetokounmpo, der absolut abgerissen hat im Viertelfinale.
Der türkische Spieler im Finale, wie hieß der? Der Riese, der...
Sengün.
Alpern Sengün.
Ja. Absolut brutaler Spieler. Erinnert so ein bisschen an Jokic, finde ich, von der Art und Weise, wie er sein Spiel interpretiert.
Wollte ich auch gerade sagen.
Jokic, auch natürlich ein Superstar. Und das sind halt aber eher zum Beispiel die Serben, die haben trotzdem wunderbaren, oder sind dafür bekannt, deswegen sind sie auch aktuell noch Platz 2 auf der Welt, wunderbaren Teambasketball zu spielen. Mhm. Weil du hast natürlich, wie gesagt, auch wenn du einen Doncic hast, du kannst dich immer auf den verlassen. Aber im Spiel gegen die Deutschen waren es dann halt auch andere, wie ein Pripilic und wie sie alle heißen, die dann halt ihre Dreier getroffen haben, die gut zum Korb gezogen sind. Und das vermisse ich, diese Chemistry, gerade im Fußball. Und du hast wirklich, egal wen du in der deutschen Mannschaft fragst, wer personalisiert für dich das Team Leader?
Ja.
Dann sagt jeder, also von allen Spielern, mit denen du jemals, egal wo zusammengespielt hast, sagt jeder Dennis Schröder. So, und bei der Nationalmannschaft, wenn du keine Ahnung wen fragst, dann würden die dir, was weiß ich was, die Alteingesessenen vielleicht einen Carlos Puyol nennen oder was weiß ich was, aber keinen halt aus der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, wir haben aktuell nicht diesen Leader, an dem sich alle orientieren, der auch mal auf den Tisch schauen kann und sagen, Schnauze jetzt, rafft euch und da dann halt wirklich mal so vorangeht. Es gibt welche, die sind ambitioniert und die wollen es, zum Beispiel ein Kimmich, aber ich weiß nicht, und entweder ist es auch viel, viel schwerer, weil natürlich viel, viel mehr Leute auf dem Platz stehen. Oder es gibt andere, die das halt nicht so sehen, dass er der Leader ist. Ja. Und das merkst du da in dem Team, dass das Gefüge da einfach passt und dementsprechend der Mannschaftsbasketball im Vordergrund steht. Und das ist für mich so der Garant des Erfolgs. Und Dennis Schröder bei den Teams in der NBA, wo er diese Rolle auch nicht ausführen kann, ist auch nur ein Fünftel so gut oder hat den Wert für so ein Team. Der wurde, glaube ich, letzte Saison 3-4 Mal getradet, weil alle haben vom Flop geredet und was weiß ich was. Aber sobald er in der deutschen Nationalmannschaft spielt, blüht der einfach auf. Und auch wenn er nicht scored, der war ja am Anfang vom Finale auch nicht gut, hat er nur die wichtigen Punkte gemacht.
Pass auf, genau, weil das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, als wirklicher Laie in diesem Sport.
Ja.
Aber ich habe das Finale gesehen und ich habe das Halbfinale gesehen. Und vergleiche das halt immer mit dem Fußball. Und du hast jetzt gesagt, die Unterschiede ist, dass du quasi Dennis Schröder hast, der ein Leader ist. Und im Fußball hast du das nicht. Und das kann schon sein. So, ich weiß es nicht, was die in der Kabine so machen oder nicht machen.
Ich finde es halt eindeutig. Wen würdest du zum Beispiel von der DFB-Mannschaft jetzt, wer wäre für dich der Leader aktuell im Team?
Ja, genau. Ich weiß es nicht. Genau. Du hast schon einen Punkt. Aber was ich in dem, das hat ein bisschen damit zu tun, was ich noch krasser fand bei Dennis Schröder. So. Ich habe das Finale geguckt und der war halt, das konnte ich auch beurteilen, also ich fand ihn am Anfang wirklich nicht gut. Der hatte gegen die Türken halt auch körperlich irgendwie, war da unterlegen, die waren alle viel größer, viel stärker. Er kam nicht so richtig zum Zug, viele Fehlpässe drin, hat sich, das, was du ja von so einem Spieler auch erwartest, der dann so ein bisschen strategisch dem Spiel auch seinen Stempel aufdrückt, viele Ballkontakte, sagt man Fußball, oder den Ball viel hat. All das war ja nicht der Fall, so. Und im Fußball macht so ein Spieler, wenn du jetzt mal Kimmich nimmst, du kannst aber auch jeden anderen nehmen. Ja? Ein Spieler, der jetzt bis zur 70., 80. Minute so spielt, also einfach nicht so gut, macht dann in der Regel ein schlechtes Spiel. So. Und wenn dann eine entscheidende Situation kommt, wird er die auch nicht so richtig gut lösen. So, mir fällt in der deutschen Nationalmannschaft bei den Fußballern gerade keiner ein, der dann irgendwie den Schalter umlegen könnte. Und dann macht dieser Dennis Schröder so diese letzten 2 Punkte. Und ich saß wirklich vor dem Fernseher und dachte mir, und das waren ja die Entscheidenden. Also die haben wir dann drüber entschieden, so, wir werden jetzt Europameister. So, wo Druck auf dem Kessel ist, ne, wo jeder drauf schaut, wo die Türken wahrscheinlich auch nochmal alles reingeworfen haben, um zu verhindern, dass halt die Deutschen Körbe werfen. Und das ist nicht zu unterschätzen, mit einem Rucksack, der sagt, ja, die ersten 70-80% von diesem Finale hast du echt scheiße gespielt und alle Deutschen haben zugeguckt, die gucken dir jetzt wieder 2 oder 4 Jahre nicht zu, ja, und die haben jetzt zugeguckt im Finale und du warst nicht gut. Ja. Und dann trotzdem diese Punkte zu setzen, das ist aus meiner Sicht die ganz entscheidende Qualität, die die Fußballer nicht haben. Und beim Basketball gibt es einen und der heißt Dennis Schröder. Ob das jetzt, das mag auch mit Leadership zusammenhängen und so weiter. In dem Fall war es für mich aber einfach eine Qualität, die du haben musst oder halt nicht Titel holst.
Also ja, und um das nochmal zu highlighten, ich sehe es genauso. Im Basketball geht es ja oftmals eng zu. Und da geht es oftmals um diese spielentscheidenden Punkte am Schluss. Und da war es ja wirklich so. Das ist so ein bisschen, du hast früher auch immer gesagt, bei den 90er Bulls, wenn es irgendwo in einem Playoff um ein spielentscheidendes Play geht, 90-90, noch irgendwie 12 Sekunden auf der Shotclock oder auf der Spieluhr, dann wäre es immer Michael Jordan, der wahrscheinlich den letzten Wurf macht.
Ja.
Weil er halt so derjenige ist, der selbst in den angespanntesten Momenten einfach cool bleibt und das Ding versenkt.
Ja.
Und das zeigt auch so, wenn du nach so einem Spiel oder nach so drei Vierteln noch so in dieses Spiel reinkommst, dass du mental auch in das Dribbling gegen den Größeren gehst und das Ding versenkst, das ist schon echt wirklich ein Leader.
So. Total.
Weil wenn er es verkackt hätte,
genau,
dann hätte jeder natürlich auch gesagt, ja, Dennis Schröder, Mann, der hat so ein scheiß Spiel gemacht im Finale, so was für MVP, was für Leader. So, und jetzt, du musst halt da auch wirklich mal den Mut haben, dann halt auch so zu agieren. Und das fand ich schon auch echt richtig, richtig cool.
Und ich will jetzt kein zu großes Ding da draus machen, aber ich habe schon so das Gefühl, dass das vielleicht im Sport und vielleicht auch darüber hinaus manchmal so ein bisschen verloren geht, dieser Blick aufs Wesentliche. Ja, also wir reden immer über Skills, über Team, über was weiß ich. Ja, auf Instagram findest du Millionen Videos oder auf TikTok, ja, ein Best-of-Video, wo du die allerschönsten Tore von dem siehst oder den schönsten Trick von dem oder die besten Defense-Aktionen von dem und dem und dem. Aber ja, das ist auch alles wichtig, aber das ist alles nur Bruchteil. Und was bei diesen Instagram-Videos halt nicht dabei steht, ist dann manchmal, dass jemand einen Ball in den Winkel zirkelt, das ist aber das 5-1, ohne Druck und mit einer richtig breiten Brust, ja. Aber die viel entscheidenderen, was ist richtig?
Ja.
Situationen sind ja genau die, die du jetzt beschrieben hast. Und da müsste man, glaube ich, so ein bisschen mehr Fokus wieder drauf setzen.
Ja. Ja,
diese, wenn ich ans Champions League Finale 2001 zurück, ich will jetzt nicht zu weit in der Vergangenheit rumkramen, Stefan Effenberg auch, zwei Elfmeter versenkt, nachdem Bayern schon zurücklag, nachdem Bayern schon Elfmeter verschossen hat, nachdem man wusste, gegenüber steht ein Elfmeter-Killer. Ja, das war ein Game-Changer einfach. Ja, solche Situationen und würden dem Fußball, glaube ich, auch mal wieder gut tun. Solche Typen, die genau das beherrschen. Ja.
Ja, absolut.
Cool. Dann hätten wir über die Basketball-EM gesprochen. Ich hoffe, ich habe ihr jetzt auch den gebührenden Respekt.
Definitiv.
Gezollt.
Definitiv.
Der dem Ganzen gebührt.
Ja, danke fürs Ansprechen. Ich muss dir ehrlich sagen.
Danke dir fürs Ansprechen. Letztes Mal.
Mich hat's voll mitgerissen, auch schon wieder dieses Mal, auch zu früher Zeit, weil es einfach auch dadurch halt so eine Energie, finde ich, wirklich eine spürbare Energie gebracht hat, die ja mich auf jeden Fall auch oft durch dann den Feierabend getragen hat.
Mega. Manuel, jetzt würde mich zu dem nächsten Thema mal noch deine Einschätzung interessieren. Auch wieder ein Thema, ihr seid es gewohnt, ja, über das wir 3 Minuten oder 3 Stunden reden können. Aber ich habe mal wieder was angezeigt bekommen bei Instagram. Das ist, glaube ich, so das Neue. Ich habe ein Buch gelesen oder einen Bericht gelesen oder ich habe was angezeigt bekommen auf Instagram. So, und zwar war das sinngemäß irgendwie so eine Schrift, in der eine Frau war es, glaube ich, in unserem Alter, über ihre Eltern gesprochen. Also die Boomer-Generation ist das ja. Und zwar, dass die, also war so ein bisschen klagend, so ein bisschen, wenn meine Eltern, also die Boomer, gefragt werden, was ich alles so in meinem Leben erreicht habe oder gemacht habe, dann sprechen sie oft darüber, was ich alles habe. Also ich habe ein Haus, ich habe das und was ich für einen Job habe und was ich für Geld verdiene. Da sind die sehr stolz. So. Aber worüber sie nie sprechen oder selten sprechen, ist, ja, die Nadine, die ist glücklich. Oder die ist zufrieden.
Mhm.
So. Und das, dieser Beitrag hatte dann auch wieder sehr viel Resonanz, sehr viele Likes, ja, weil sie es auf den ersten Blick auch sehr gut liest. Ja, und es war aber dann schon so ein bisschen Kritik an unserer Elterngeneration. Und ich habe mir darüber dann länger Gedanken gemacht, ob die Nadine jetzt einen Punkt hat oder nicht. Und dachte aber, ich nehme das mal mit. Wie siehst du das? Also müssten unsere Eltern oder die Generation mehr weg von diesen materiellen Dingen und vielleicht eher sich dafür interessieren, ob ihre Kinder glücklich, zufrieden sind, oder ist das schon alles gut so? Weil, also ich kann es bestätigen, klar, weiß nicht, wie es dir geht, aber ja klar erzählen meine Eltern öfter mal, ja, der hat jetzt ein Haus gebaut oder der hat jetzt den Job oder der hat jetzt das und das gemacht. Also das kann schon sein, aber mich würde mal von dir interessieren, ob du das, ist das richtig, ist das falsch? Muss man darüber diskutieren?
Boah, also ich kann es halbwegs nachvollziehen. Weiß jetzt nicht, wie es bei meinen Eltern ist, ob die da aus der Reihe tanzen. Aber generell, um auf die Frage auch einzugehen, übrigens eine sehr gute Frage, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, die einzelnen Generationen auch nachvollziehen zu können. Und ja. Ich mache mir mein Leben immer relativ einfach bei sowas, durch die Maslow-Pyramide. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon mal erwähnt habe, die Maslow-Pyramide.
Hast du schon mal erwähnt, ja.
Aber da geht es ja darum, dass
wird
es
ja
halt
demnächst auch umbenannt in Manu-Tellmann-Pyramide.
Ja, so oft, wie ich drüber spreche, gell? Nein, aber ich finde schon, ich glaube, bei der Generation Z, wo wir da irgendwie mal drüber geredet haben, genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich schon, dass man bei einer immer aufsteigenderen Gesellschaft in dieser Pyramide ja auch schon so ein bisschen halt das merkt, was halt den jeweiligen Generationen wichtig war. Also von der Nachkriegszeit, hey, wie kriege ich überhaupt Geld? Wie überlebe ich überhaupt wirklich so die vielleicht, ja, Sicherheitsbedürfnisse, Grundbedürfnisse? Bis halt hin zu, hey, ich habe ja eigentlich schon alles, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich irgendwo einen guten Job bekomme, Arbeitnehmermarkt, Fachkräftemangel und sowas, bis halt hin zur Selbstverwirklichung so. Und ich glaube, dementsprechend, ich weiß auch damals noch, wenn ich meine, oder meine Mom, mein Papst, wenn die irgendwie gemeint haben, so, ja, hier, guck zu, dass du gute Noten hast, weil dann kriegst du einen sicheren Job. Ja. Weißt du, ja. Es war nie so das Thema, ja, du verdienst dann Fettkohle oder du kannst dich dann total entfalten und was weiß ich was, sondern es ging damals wirklich früh schon um einen sicheren Job, also eine feste Einnahmequelle, wo du ja einfach sicher planen kannst. Und ich glaube, dass das halt erst erfüllt werden muss, dass du dir über andere Sachen überhaupt Gedanken machst, so, oder dass das Grundvoraussetzung eigentlich ist, dass du der Meinung bist, dass deine Kinder halt irgendwie glücklich sein können.
Ja.
Es gibt eine coole Liedzeile von Scheiße, von wem ist die?
Adel Tawil.
Das weiß ich nicht. Nee, warte mal. Und du fragst mich, was ich verdiene, aber eigentlich, wenn du wirklich wissen willst, was ich verdiene, ist es Respekt, Freude plus Liebe, aber eigentlich, wenn du mich fragst, was ich verdiene, meinst du nur mein Kontostand bei der Deutschen Bank. Ich glaube von Curse in irgendeinem Feature, aber das kam mir gerade so, weil, also...
Und was ist
du
jetzt?
Oder was verdienst
das
du?
War doch Curse, oder?
Ja, genau, das war unter anderem Curse.
Einzige Lied, das ich von ihm kenne.
Naja, auf jeden Fall,
aber,
um es kurz zu machen.
Es bringt es auf den Punkt, genau. Ja,
und ich
ja.
finde, ich meine, das weißt du, das weiß ich, das wissen wahrscheinlich auch unsere Eltern, Materielles erfreut dich vor allem kurz- bis mittelfristig, aber nie langfristig. Und ich glaube, wenn du ganz alte Leute fragst, die vielleicht sogar im Sterben liegen, da gibt es ja dann auch immer hier wieder Reels auf Instagram,
die du angezeigt bekommst.
Die man angezeigt bekommt. Was sind Dinge, die wirklich glücklich machen? Ja, Zeit mit der Familie, deine Kinder lachen und aufwachsen zu sehen, so. Aber das ist natürlich immer, der erste Blick geht natürlich, wenn man sich's leicht macht, und das Gehirn macht sich sehr oft auch gerne leicht,
ja,
auf das Materielle, was man halt sehen und nachweisen kann. Aber ich glaube nicht, dass Materielles langfristig glücklich macht.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe dann drüber nachgedacht und habe diese klagende Nadine, also habe mir nochmal so ein bisschen darüber Gedanken gemacht, und ich muss ihr schon widersprechen und ich muss auch die Boomer-Generation, also unsere Eltern, da wirklich verteidigen und in die Bresche springen, weil zum einen, also zwei Punkte dazu, also wie gesagt, ja, ich meine, das kommt wahrscheinlich schon vor, auch bei meinen Eltern, aber wahrscheinlich auch bei vielen anderen Eltern unserer Generation, ja, dass man halt bei bei Gleichaltrigen, also unsere Eltern, deren Gleichaltrigen, dann oft so ein bisschen flext mit, der hat jetzt das und das und der macht jetzt das und das, ja, und ist da stolz.
Kennst du noch die Werbung, sorry, wenn ich dich unterbreche, mein Haus, mein Boot?
Richtig, genau, ja. Da, so, das bringt es ja ganz gut auf den Punkt. Ja. Aber, und jetzt kommt das große Aber, zwei Punkte dazu. Zum einen muss man verstehen, und das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, ja, also wenn die Nadine von Instagram jetzt das Bedürfnis hat, hey, eigentlich ist es doch viel wichtiger, glücklich zu sein. Dieses Empfinden, dass sie das jetzt so denkt, hat sie vielleicht auf eine gewisse Art trotzdem anerzogen bekommen von ihren Eltern. Das heißt, ihre Eltern haben ihr das mitgegeben, sodass es vielleicht im Leben wichtiger ist, ja, zufrieden mit dem zu sein oder glückselig zu sein, als jetzt irgendwie ein Boot zu besitzen. Das heißt, wenn sie diese Erkenntnis hat, spielen ihre Eltern ja vielleicht trotzdem in irgendeiner Form ihre Rolle, weil sie so aufgewachsen oder weil sie so aufwachsen konnte bei ihren Eltern mit diesen Werten. Und was halt auch noch dazu kommt, um quasi jetzt wieder eine Generation nach hinten zu gehen, unsere Eltern sind ja die Kinder von Eltern, die in der Nachkriegszeit gelebt haben. Und dort stand, und das kann man sich vielleicht heute nicht mehr so gut vorstellen, aber dort stand Besitz halt in einem direkten Verhältnis zu Glück. Das war halt einfach so, weil ganz viele Leute nichts hatten oder sehr, sehr wenig hatten. Das heißt, wenn du es geschafft hast, dir einen Job zu ergattern oder ein gutes Einkommen zu haben, wenn du es geschafft hast, in irgendeiner Form Vermögen zu haben, ja, hattest du gegenüber anderen tatsächlich halt einen sehr, sehr großen Vorteil und konntest dann vielleicht auch glücklich sein, weil du eine gesunde Basis dafür hattest. Dass es nicht immer bedeutet, dass du sofort in allen Bereichen glücklich bist, ist ja klar. Aber unsere Eltern sind ja so aufgewachsen. Das heißt, dass noch irgendwo drinsteckt und auch noch in uns irgendwo drinsteckt, hey, ein gewisser Wohlstand trägt wirklich sehr zu Glück oder zu Glücklichsein bei, ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Ja, von dem her, ja, finde ich das jetzt irgendwie logisch. Und der nächste Punkt. Ja, oder willst du
das
sagen?
Nur ganz kurz, ich sehe das generell oftmals bei, keine Ahnung, ob es jetzt zwischen, ich will jetzt keine Themen aufmachen, aber zwischen zwei Generationen, zwischen links und rechts oder Mann und Frau, oftmals auch so ein Verständnis oder das Interesse daran, auch Verständnis für eine andere Position oder so irgendwo halt zu nehmen, oftmals wichtig, um ja auch den großen Zusammenhang zu verstehen, weil, wie du schon sagst, ich meine, jeder von uns ist ja ein Individuum und wächst halt genau individuell auf mit allen Erfahrungen, mit der Erziehung, die du halt genossen hast. Und das ist ja nicht so, dass du irgendwie dir komplett überlegen kannst, hey, so ein Mensch will ich sein, also bin ich der, weil ganz, ganz viel ja an dir dranhängt, was das vielleicht auf der einen Seite unterstützt, aber auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen torpediert und dementsprechend, glaube ich, ist es immer wichtig, sich bestmöglich zu versuchen, in eine Gegenseite eben reinzuversetzen. Und da gilt es auch für mich bei diesem Generationenthema, ja.
Total. Und darüber hinaus, also mal unabhängig davon, für was man jetzt steht, und es ist ja klar, heute liegt vielleicht so ein bisschen mehr Fokus noch darauf, hey, schau doch, dass du einfach auch zufrieden bist und jetzt nicht nur nach Karriere und nach Besitztum und so weiter. Es kommt aber noch ein großes Aber. Ich glaube trotzdem, dass der Drang nach Besitz, nach Wohlstand, vielleicht auch finanziellem Wohlstand, ja, trotzdem ein sehr wichtiger Motor ist, um eine Gesellschaft insgesamt voranzubringen. Ja, wenn du wenn man sich mal die Leute anschaut, die wirklich Firmen gegründet haben oder Firmen aufgebaut haben, vielleicht Firmen übernommen haben und sie maximiert haben, ja, die wirklich auch Wohlstand in eine Region gebracht haben, dann sind es in den allerwenigsten Fällen Leute, die irgendwie in ihrer frühen Jugend oder beim jungen Erwachsenendasein, wo du jetzt sagen würdest, da waren sie bestimmt mega zufrieden und glücklich. Sie waren halt nicht glücklich. Sie waren wahrscheinlich unzufrieden. Was jetzt genau die Einflüsse waren, ist ja egal. Ne? Vielleicht hatte man nicht so viel Geld. Vielleicht war man in anderen Bereichen nicht so talentiert. Vielleicht wurde man vielleicht sogar gemobbt. Mag ja alles sein. Aber sowas hat auch in der Vergangenheit immer dazu geführt, ja, über sich hinauszuwachsen, ja, Dinge erreichen zu wollen, wo man vielleicht geglaubt hat, die kann man nie erreichen. Und deswegen will ich jetzt nicht per se sagen, dass unglücklich sein gut ist oder Unzufriedenheit gut ist. Aber so ein gewisser Grad, hey, ich kann, wenn ich was bewege, ich kann, wenn ich Dinge vorantreibe, auch durch einen gewissen materiellen oder finanziellen Reichtum was erreichen und bin dann vielleicht auch ein Stück weit glücklicher. Ich glaube, das tut uns weiterhin gut, zumindest zu einem gewissen Anteil.
Absolut.
Schön.
Schön gesagt.
Ja, also du siehst, man kann da sehr lange drüber diskutieren. Aber da hat mich einfach auch mal deine Einschätzung interessiert. Wobei, kennst du das, wenn man eigentlich so sich selbst lange über was Gedanken macht und dann eigentlich auch eine Einschätzung hat, so wie ich jetzt, aber dann will man trotzdem nochmal so eine Spiegeleinschätzung oder so ein Spiegelbild davon, was jetzt ein anderer sagt, damit man sich erst so richtig bestätigt fühlt. So war das jetzt ein bisschen bei mir, muss ich zugeben.
Das kann ich nachvollziehen. Und ja, es ist ja oft so, dass man halt, wenn man Gedanken hat, ich finde zum Beispiel, mir ging es früher voll oft so, dass ich ein Buch schreiben wollte, weißt, wo, keine Ahnung, so zwischen 17 und 18 habe ich gedacht, ich durchblick so voll komplexe psychologische oder philosophische Zusammenhänge und muss dann auch mit diesem Wissen, ich will das weitergeben, keine Ahnung, ob jetzt aus so ein bisschen, um mich selbst darzustellen oder wirklich um anderen zu helfen, keine Ahnung, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, aber ist ja auch einfach cool, wenn du irgendwie was für dich so ein bisschen durchdenkst, das halt zu teilen, aus welchen Gründen das dann tiefpsychologisch auch immer resultiert. Und psychologisch, mir brennt eigentlich jetzt auch der Zunge, ich meine, wir haben das Thema auch nicht wirklich abgesprochen, zur letzten Rubrik zu kommen, und zwar...
Das heißt nicht wirklich, wir haben gar nichts abgesprochen.
Frage oder These der Woche. Ich sehe bei uns Material und Glück.
Das war ja das von gerade.
Die zwei Punkte.
Das war ja das von gerade.
Genau. Also wusste ich ja schon ungefähr, in was es geht, von der Überschrift, aber natürlich habe ich keine
Details. Ich habe es extra sehr subtil dahingeschrieben.
Ich finde es gut, wir weniger miteinander teilen, weil es dann ein bisschen authentischer wird, genau wie meine Frage jetzt. Ich bin dir ehrlich, ich hatte was anders vorbereitet, aber du hast mir jetzt so eine steile Vorlage gegeben und ich bin ja so spontan.
Total.
Deswegen hätte ich gerne deine drei Faktoren fürs glücklich bzw. unglücklich sein.
Drei gleich. Drei Faktoren.
Oder der Hauptfaktor.
Ja, aber das musst du, glaube ich, trennen fürs glücklich sein oder fürs unglücklich sein, weil du bist ja... Ich gehe ja von so einem neutralen oder vom Nullpunkt bin ich jetzt gerade und ich kann in, wenn es in die schlechte Richtung gehen soll, sind es andere Punkte, als wenn es in die gute Richtung gehen soll bei mir.
Insgesamt drei. Wenn du sagst, guck mal, ich weiß zum Beispiel, ich kann dir jetzt aus dem FF sagen, wenn dann bin ich immer unglücklich oder dann geht es eher in die Richtung, genauso wie ein Punkt, hey, dann bin ich glücklich meistens.
Okay. Also ein wichtiger Faktor, das ist sozusagen das Fundament, das auf dem alles steht, ist Gesundheit, ist ja klar. Ne? Gesundheit ist das Allerwichtigste. Oder wie mein Ausbilder damals zu sagen pflegte, Lukas, du musst wissen, Krankheiten gibt's viele, aber Gesundheit hast du nur eine. So. Blieb in Erinnerung, aber ja, also er wollte damit darauf hinaus, dass man halt so im Alltag ein bisschen aufpasst, weil so Arbeitsverletzungen und so weiter, aber das ist ja so, Gesundheit bei Kindern, Gesundheit bei uns, Gesundheit bei der ganzen Familie, ohne das wird es einfach immer schwierig, ja, und ich glaube, ohne das ist es auch deutlich schwieriger, glücklich zu sein, also Gesundheit ist das eine. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch weitere, so ganz allgemeine, große Themen, die es braucht und die jetzt aber mal umschiff, um so ein bisschen konkreter zu werden, was mich so vielleicht auch im Alltag oder so glücklich macht. Ganz wichtig für mich, um glücklich zu sein, ist, ich will jeden Tag was machen, um irgendetwas voranzubringen oder voranzukommen. Na, es ist vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt.
Ich kann es aber komplett verstehen.
Aber ich will sozusagen, also einer monotonen Arbeit nachzugehen, in der ich jeden Tag das Gleiche mache und auch nicht so richtig check, was bringe ich dadurch jetzt voran oder wie bringe ich mich damit voran, fällt mir sehr, sehr schwer. Da muss dann immer sehr, sehr schnell was Neues passieren. Aber da wären wir jetzt auch wieder beim Thema, ne? Ganz oft sind es ja auch Dinge beruflich oder wo man überlegt, okay, in der Musik, wie kann man da noch irgendwie auch Geld verdienen und so weiter. Das heißt, dort bringt mich das Unglücklichsein vielleicht auch manchmal dazu, neue Dinge auszuprobieren. Also das ist das Zweite. Und das Dritte, was brauche ich, um glücklich zu sein? Ja, das Dritte ist ganz klar ein soziales Umfeld, in erster Linie die Menschen, denen ich immer wieder begegne. Da gehören natürlich meine Kinder dazu, aber du hast vorher angesprochen, da gehören auch Freunde, Familie dazu. Also einfach alle Menschen, die man lieb hat, alle Menschen, die man gern hat. Und die ergeben dann für mich immer so im Gesamten so eine Gemengelage, in der man einfach sagt, hier bin ich richtig glücklich. Also das sind so die drei Punkte bei mir. Welche sind es bei dir?
Ich bin ja jetzt auch total unvorbereitet, weil ich das ja mir gerade aufgrund von deinen zwei Punkten so ausgedacht habe. Was mir aber als erstes direkt in den Kopf geschossen ist, ist so, ich lieb's. Ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche das, um glücklich zu sein, aber was es auf jeden Fall für mich so in einem Moment oder in einer Situation voll unterstützt, ist, wenn ich merke, dass alle um mich herum auch glücklich sind, weil ich glaube, das lädt dann auch viel, viel mehr dazu ein, weil ansonsten, ich habe das ja schon ein paar Mal angedeutet, ich glaube, das war früher schlimmer, aber so ein bisschen People-Pleaser, dass ich halt immer irgendwie auch, ja, ich habe es einfach gern, wenn alle um mich rum auch glücklich sind, vor allem natürlich meine Frau und meine Kids. Ansonsten ist es immer schwierig, auch für mich, weil ich mich dann irgendwo auch so in der Rolle sehe, das ändern zu wollen oder zu müssen. Aber um zum Beispiel auch bei dem Beispiel gestern
Fluch
zu bleiben.
Ist es Fluch oder Segen, die Eigenschaft, oder beides manchmal vielleicht auch? Weil wenn die Leute dann nicht glücklich sind, ist ja dann für dich auch vielleicht schwer, glücklich zu sein, obwohl
ja,
die anderen Voraussetzungen vielleicht da wären.
Ja, also ich glaube schon, dass es für mich einfacher wäre, wenn es mir am Arsch vorbeigehen würde oftmals. Ja. Aber es ist mittlerweile jetzt auch gar nicht mehr so, dass ich dann irgendwo krankhaft versuche, das jedem recht zu machen, sondern mir fällt dann zum Beispiel was auf, aber dann denke ich auch, ja komm, ich kann jetzt nicht nach allem gucken. Aber das finde ich zum Beispiel gestern auch wieder, als ich dran gedacht habe oder dir die Frage gestellt habe, wenn dann halt alle einfach cool, happy sind, schön drauf sind, weiß, Kinder, alle Erwachsenen so, dann trägt es einen, finde ich. Das ist schon echt schön und ansonsten, ja klar, die großen Bretter halt wie Gesundheit, selbst,
Stuttgart,
aber auch
deutscher Meister.
Ja, wenn Stuttgart mal nicht verliert. Aber ja, kurz kann es natürlich auch dann bei Materialismus sein, so wie du sagst. Wenn jetzt eine Bestellung ankommt, muss ich schon ehrlich sagen, freue ich mich. Ja. So ein Paket oder so, die Benachrichtigung.
Das
dann aber kurzes Aufglühen.
Das heißt, deine drei Endorphine. Punkte waren jetzt also auch Gesundheit, klar.
Ich sage jetzt nicht Materialismus.
Dann nein, aber die Gemeinschaft, oder wie du es gerade beschrieben hast, so, wenn
soziales
alle irgendwie
Umfeld.
Dieser Moment, in dem alle glücklich sind. Und das Dritte, auch materiell?
Nee, das wäre eher, naja, wie soll ich das sagen, Erfolg. Der trägt. Egal, ob so jetzt Kleinigkeiten, wenn du irgendwo für was, so weißt du, hast was gut gemacht oder vorankommst, so wie du sagst, dann ist das für mich ein Synonym für Erfolg in einer gewissen Sache. Ob das jetzt schneller die 5 Kilometer laufen ist, mehr Klimmzüge machen können, also im Sportlichen oder im Beruflichen oder irgendwo im Alltag, endlich mal deinen Termin vereinbart für, keine Ahnung, deine Hautkrebsvorsorge, vor der du dich ewig gedrückt hast, und dann sind es trotzdem Sachen, die dich voranbringen.
Total.
Und dich auch glücklich machen können.
Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weswegen manche Menschen auch immer so davon schwärmen, wenn sie ein bisschen Sport gemacht haben, dass das so gut tut. Danach einfach dieses Wissen, jetzt was erreicht zu haben, wahrscheinlich auch ein sehr großer Einflussfaktor auf das Glück Einzelner. Schön. Manu, vielen Dank für diese sehr spannende Folge. Kam sehr vieles von dir, dass ich für mich mitnehme. Also vielen Dank dafür.
Ebenso. Tiefe, gell? War eine deepe Folge irgendwie. Vielleicht jetzt auch durch dieses
wir
Material
das,
und Glück.
Vielleicht denken so, wir das auch nur und eigentlich
und jetzt durch die letzten Minuten.
Ja.
Nee, ich finde sich auf jeden Fall sehr, sehr tiefgründig an. Bin gespannt beim Anhören, ob es sich dann nochmal so anfühlt.
War schön. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein Hinweis. Auf Instagram haben wir wieder ein paar Follower dazu bekommen, aber falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert, mitten im Lärm bei Instagram, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr was teilen wollt von uns, wenn ihr Werbung für diesen Podcast machen wollt. Sehr, sehr gerne. Und die letzten Worte hat wie immer unser Manuel.
Und falls ihr es bis hierhin geschafft habt, dann lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen auf Spotify oder anderen Streamingdiensten, was macht euch eigentlich so richtig glücklich? In dem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mitten im Lärm. Bam.